Wir haben es gerade schon gesehen, wie das zweite Buch Mose, Exodus heißt es ja, das heißt Auszug, wie es ein absolutes Grundthema der Bibel behandelt, nämlich den Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Es geht also darum, wie Gott die Seinen aus Unfreiheiten, aus Bindungen herausführt, wie er sie erlöst, damit sie in Freiheit unter seinem Segen leben können. Und so ist der Exodus, also dieser Auszug, nicht nur für das israelitische Volk ein wichtiges und identitätsstiftendes Ereignis, sondern diese Geschehnisse sind auch für uns, so für uns als Christen, wegweisend. Weil wir schon in diesen Geschichten auch sehen, beschrieben sehen, in welchen Gefangenschaften und Zwängen wir Menschen ohne Gott leben. Und wir sehen auch in diesen Geschichten angelegt, in welche Freiheit Gott uns auch durch Christus hineinführen will. Exodus zeigt uns also so ein Grundthema der Bibel, dass unser Gott ein Erlöser ist, der mit starker Hand uns befreien möchte. Also Grund genug, sich mal mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Es ist ja im Grunde bei der Bibel, ja, wie so bei einem Mehrteiler, ne? Bei einem Film, der aus vielen Teilen besteht. Wenn du zufällig dir einen Teil anguckst, den dritten Teil, und du findest den gut und bist begeistert, dann wirst du dir natürlich auch die anderen ersten beiden Teile ansehen, um alles insgesamt besser zu begreifen. Und wenn wir Exodus lesen, dann passiert das eigentlich auch, dass mit dem Rest der Bibel, auch vor allen Dingen mit dem Neuen Testament, mit den Ereignissen rund um Jesus Christus, dass wir sie besser verstehen. Dass wir besser verstehen, dass wir Befreiung nötig haben und Gott uns durch Jesus Christus diese Freiheit bringt. Das erste Thema habe ich überschrieben, Befreiung dringend benötigt. Befreiung dringend benötigt. Und wir fangen jetzt mal an mit Kapitel 1. Und ich lese uns mal diese Verse, dass wir da hineinkommen, also heute in dieses Buch. Und dann die nächsten Wochen werden wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, das wird richtig gut werden. Also Kapitel 1 aus Exodus. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asser. Und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren 70 an Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder, und mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihn ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit, in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auferlegten, ohne Erbarmen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Gottes Treue und die Frage nach der Verheißung. Gottes Treue und die Frage nach der Verheißung. Hier in Exodus setzt sich die Geschichte fort, die in Genesis im ersten Buch Mose begonnen hatte. Gott hatte sich ein Volk erwählt, beziehungsweise es war zu dem Zeitpunkt eher noch eine Familie gewesen, diese Familie von Abraham, von Isaak und Jakob, und er bringt dann dieses Volk durch diese Hungersnot nach Ägypten. Ihre Gegenwart dort in diesem Land ist also nicht bloßer Zufall, sondern die Folge von Gottes Gegenwart im Leben dieser Familie. Und hier an dieser Stelle jetzt, hier setzt Exodus ein. Hier an dieser Stelle setzt Exodus das jetzt fort, was eben im Buch vorher begonnen hatte. Und man sieht das schon in Vers 1, gleich am Anfang. Dort wird nämlich ganz exakt in denselben Worten, aber jetzt in der Rückschau, werden dieselben Worte wiederholt, die schon in Genesis 46, Vers 8 stehen. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Und dann werden sie aufgezählt. Mit exakt den gleichen Worten also erinnert der Verfasser an diese Ereignisse im ersten Buch Mose. Und wir sehen hier eine Verknüpfung. Und wir sehen eine Verknüpfung mit dem, was vorher geschah, mit dem Buch Genesis, auch daran, dass Exodus eigentlich mit dem kleinen Wörtchen und beginnt. Und dies sind die Namen der Söhne Israels. So heißt es ganz wortwörtlich im Hebräischen an dieser Stelle. Normalerweise wird das der Lesbarkeit wegen in den deutschen Bibelübersetzungen weggelassen. Aber es zeigt eben diese Verknüpfung mit dem Buch, was vorher war. Mit den Ereignissen von vorher. Warum ist es so wichtig, dass wir hier diese Verbindung zu 1. Mose sehen? Warum so viele Worte auch jetzt von mir hier an dieser Stelle zu dieser Verbindung, dass das hier fortgesetzt wird, was mit Abraham, Isaak und Jakob begonnen hatte? Ganz einfach, weil es zeigt, dass Gott treu ist. Es zeigt Gottes Treue. Werfen wir einen Blick auf Vers 6 und 7. Da heißt es: Als nun Josef gestorben war, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Also aus der Familie, die nach Ägypten gekommen war, mit 70 Personen, wurde ein Volk, ein großes Volk. Es passiert genau das, was Gott Jakob versprochen hatte. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, so spricht der Herr zu Jakob, bevor er nach Ägypten umzieht. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. 1. Mose 46, da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Genau das ist passiert. Es ist geschehen. In dieser Volkwerdung der Nachkommen Jakobs zeigt sich Gottes Treue. Es passiert genau das, was Gott den Patriarchen verkündet hatte oder verheißen hatte. Was er schon Abraham auch versprochen hatte. Abraham stand ja, ich glaube, diese Szene kennen die meisten von uns, er stand eines Nachts ja unter dem Sternenhimmel, alt und kinderlos, und Gott spricht zu ihm: Du sollst Nachkommen haben, so zahlreich, wie du Sterne jetzt am Himmel über dir siehst. Eine Verheißung, die für diesen Moment ja völlig verrückt, unglaublich schien. Und doch, Gott erfüllt, wie wir eben hier sehen, diese Verheißung aufs Eindrücklichste. Gottes Treue, sie zeigt sich in dieser Volkwerdung der Nachkommen Jakobs. Und gerade angesichts der schwierigen Lage der Israeliten, jetzt versklavt und verfolgt durch den Pharao, ist das ganz wichtig zu wissen. Weil Gott in der Vergangenheit so beeindruckend gehandelt hat, er hat in Treue dieses Versprechen erfüllt. Deshalb dürfen sie auch mit Zuversicht und mit Hoffnung, mit dieser Gewissheit jetzt diese dringend benötigte Befreiung erwarten. Weil Gott treu ist, weil er seine Treue erwiesen hat, dürfen sie das erwarten. Gewissermaßen sagt Gott hier in diesen ersten 7 Versen zu seinem Volk, wo auf diese Volkwerdung so verwiesen wird, er macht ihnen gewissermaßen deutlich, wenn ihr wissen wollt, was mit euch passiert, dann schaut doch mal darauf, wer ich bin. Erinnert euch daran, wer ich bin. Und erinnert euch vor allen Dingen daran, was ich in der Vergangenheit schon für euch getan habe. Denn ich bin Gott. Ich ändere mich nicht. Und meine Sorge, meine Fürsorge für mein Volk, sie ändert sich nicht. Erinnert euch daran. Schaut darauf. Dieser unwandelbare, treue, zuverlässige Gott, er ist der Garant für die zukünftige Rettung. Weil er einmal gerettet hat, weil er einmal treu war, wird er auch in Zukunft treu sein. Es ist vielleicht ein bisschen so, um mal einen ganz schwachen Vergleich zu bemühen, so wie Fußballclubs, die in akuten Abstiegsnöten stecken, die engagieren dann meist so einen erfahrenen Trainer, so einen Feuerwehrmann, ne? So hat man gesagt, früher jedenfalls, der also sein Können schon in schwierigsten und ausweglosesten Situationen bewiesen hat. Und dann kommt er dahin zu dem neuen Club und alle sind auf einmal mit voll neuen Mutes, obwohl sie ja gar nicht besser sind als vorher, einfach weil dieser Mensch da ist, der sein Können schon bewiesen hat. So, und natürlich noch viel, viel stärker, hat auch unser Gott seine Treue und Macht eindrücklich erwiesen. Dieser gütige und seinem Volk zugewandte Gott, er ist der Garant für eine gute Zukunft, gerade in diesen Notzeiten. Er ist der Garant dafür, dass sie befreit werden. Und darum ist es auch wichtig, für uns auch auf diesen treuen Gott zu schauen, unseren Blick auf diesen treuen Gott zu richten. Vielleicht auch mal zu überlegen, wie gut er für uns schon gesorgt hat in der Vergangenheit. Hat er uns und unsere Familien nicht immer gut versorgt, uns gegeben, was wir brauchten? Hat er uns nicht mit so vielen materiellen Dingen beschenkt? Hat er uns nicht mit Gesundheit beschenkt? Mit Freude? Uns Freude und Glück bereitet? Hat er uns nicht bewahrt vor vielen Gefahren dieses Lebens? Hat er uns nicht geleitet auf vielen Wegen, dass wir einen guten Weg einschlagen konnten und nicht in die Irre gegangen sind? Hat er nicht auf ganz vielerlei Weise schon bei dir, bei mir, seine Treue erwiesen in der Vergangenheit? Schauen wir doch auf ihn, auf diesen treuen Gott. Schauen wir darauf, wie gut er es mit uns gemacht hat die letzten Jahre. Dieser unwandelbare, treue Gott, er ist der Garant für eine gute und hoffnungsvolle Zukunft, auch für uns. Und das gilt auch gerade in Zeiten wie unseren Zeiten eben, in denen wir momentan leben. In diesen Zeiten, in denen wir zunehmend genervt und ermüdet sind von dieser Corona-Situation. Ich höre das zunehmend immer öfter, ne? Wie Menschen einfach keine Lust mehr haben und es sie erschöpft. Und vielleicht hängt dir das auch alles so zum Halse raus. Homeschooling, geschlossene Geschäfte, Kontaktbeschränkungen, Masken tragen, Beherbergungsverbote, ständig neue Horrormeldungen und Warnungen. Und du denkst dir, ich kann nicht mehr. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr. Ich will viel lieber mal wieder mit 10 Leuten einfach so zwanglos zusammensitzen. Ohne Sorgen. Ohne Vorsichtsmaßnahmen. Ohne vielleicht schlechtes Gewissen. Oder ich will mal wieder einen Gottesdienst feiern. Hier mit 120 Leuten. Mit lautem Lobgesang. Wo man hinterher zusammensteht, Kaffee trinkt, sich austauscht. Das wäre doch so schön. Und dann während wir vielleicht davon träumen und daran so denken und das erhoffen, dann macht sich wieder die Perspektivlosigkeit breit, weil wir die Zeitung aufschlagen und wir lesen, dass man jetzt schon von Ostern spricht, von der nächsten Welle, von der Mutation und anderen schrecklichen Prognosen. Und man fragt sich, wo soll das noch hinführen? Wann werden wir endlich befreit aus diesem Albtraum? Ich glaube, auch in dieser Situation, da gilt es, auf den treuen Gott zu schauen. Er, der in der Vergangenheit so treu für uns gesorgt hat, er ist auch der Garant dafür, uns durch diese Zeit hindurchzuführen. Er, dieser treue und gute Gott, er ist unsere Hoffnung, auch in diesen immer wieder ernüchternden und ermüdenden Zeiten dieser Corona-Pandemie. Vergessen wir das nicht. Erinnern wir uns daran. Er ist unsere Hoffnung. Nicht kluge Politik oder ein gutes Management jetzt der Situation, auch nicht die Impfung. Letztendlich ist er unsere Hoffnung. Er sagt, schaut auf mich, schaut auf das, was ich bisher schon für euch getan habe. Ich bin Gott, ich ändere mich nicht. Und meine Sorge und meine Fürsorge für die meinen, die zu mir gehören, die ändert sich niemals. Schauen wir auf ihn. Vers 7, wir hatten eben schon mal kurz darauf geblickt. Da wird ja dieses Wachstum, das will ich noch mal kurz hervorheben, das Wachstum der Israeliten, dieses Volkes, wird besonders hervorgehoben. Man merkt es schon an der Wortwahl. Wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark. Also wachsen, zeugen, mehren, stark werden, ne? Die wachsen richtig, die nehmen richtig zu. Das Wachstum wird hervorgehoben. Die Israeliten, sie erfüllen damit das Schöpfungsmandat Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch, 1. Mose 1. Und es zeigt eben auch, wie Gott seinen Segen, wie Gott sein Versprechen an Abraham erfüllt. Mittlerweile ist es soweit. Diese Nachkommen Abrahams sind ein Volk, ein großes Volk. Und trotzdem stellt sich mit der Erfüllung dieser Verheißung eine Frage, wenn man darüber nachdenkt. Und den Israeliten, denen wird es klar gewesen sein. Es stellt sich eine drängende und wichtige Frage. Was ist denn eigentlich mit dem Rest der Verheißung an Abraham? Was ist denn mit den anderen Versprechen, die Gott ihm gegeben hatte? Gott hatte doch zugesagt, sein Volk in ein eigenes Land hineinzuführen, wo sie unter seiner Herrschaft in Sicherheit und Frieden leben würden. Würde er das tun? Es war doch schon so viel Zeit vergangen. Jahrhunderte waren vergangen, seit sie nach Ägypten gekommen waren. Noch immer hängen sie hier fest und ja, die Lage wird schlechter, sie wird langsam wirklich unmöglich, sie werden versklavt. Es wäre doch gerade jetzt höchste Zeit, dass Gott sie befreien und nun endlich in dieses Land führen würde, das er ihnen doch versprochen hat. Würde er das tun? Ähnlich ist vielleicht, hier kann man, glaube ich, eine Parallele ziehen, auch unsere Situation als Christen 2000 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat. 2000 Jahre, nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Das sind circa 80 Generationen. Schon ziemlich viel. 2000 Jahre, 80 Generationen warten wir noch immer auf seine Wiederkunft. Er hat es gesagt, ich komme wieder. Wird er wirklich noch wiederkommen? Wird Gott tatsächlich noch diese Verheißung erfüllen? Und warum bitte dauert das so lange? Der Apostel Petrus ergibt eine Antwort oder eine Teilantwort in 2. Petrus 3. Eins aber, schreibt er uns, sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Auch hier gilt also, schauen wir auf diesen treuen Gott. Er wird seine Verheißung erfüllen, auch diese. Jesus wird wiederkommen und uns befreien aus dieser Vergänglichkeit dieser Welt. Denn er, der treue Gott, der in der Vergangenheit sich schon so gut um die Seinen gekümmert hat, auch um uns persönlich gekümmert hat, er wird das auch in Zukunft tun. Er ist treu. Er wird seine Verheißung erfüllen. Etwas Zweites, Gottes Segen mitten in der Knechtschaft, Gottes Segen mitten in der Knechtschaft. Wir lesen hier davon, dass es jemanden gibt, den dieses Wachstum der Israeliten überhaupt nicht freut. Es ist der neue Pharao von Ägypten. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Er wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Er hat Angst vor der großen Zahl der Israeliten. Er fürchtet, dass sie seiner Macht gefährlich werden könnten. Sie könnten sich mit Feinden verbünden und seine Herrschaft gefährden. Wenn man das jetzt mal vielleicht nicht politisch, sondern geistlich deutet, dann wird klar an dieser Stelle, dass der Pharao sich eigentlich letztendlich gegen Gott selbst richtet. Er richtet sich gegen Gott selbst. Er möchte nicht, dass die Israeliten wachsen und sich mehren, dass sie sich ausbreiten, dass sie diesen Schöpfungsauftrag Gottes erfüllen. Er möchte vor allen Dingen auch nicht, dass Gott seine Verheißung an ihnen wahr macht, dass er es erfüllt, dass sie zahlreich werden. Im Gegenteil, er richtet sich dagegen und er versucht alles, um ihr weiteres Wachstum zu verhindern. Er agiert hier eigentlich schon an dieser Stelle wie ein Feind Gottes. Er richtet sich gegen Gottes Pläne. Und so greift er zu seinem ersten Plan. Die Israeliten werden versklavt und zu Zwangsarbeit gezwungen. Und ja, die Logik dahinter, die ist so klar wie menschenverachtend. Wer einfach die ganze Zeit arbeiten muss, bis zur völligen Erschöpfung, der hat weder Zeit noch Kraft, sich seinem Familienleben zu widmen. Völlig klar. Und doch, die Rechnung, die geht nicht auf. Die Rechnung geht nicht auf. Im Gegenteil, Vers 12, da heißt es: Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete es sich aus. Und es kam sie an, ein Grauen vor Israel. Also ein wundersames Ereignis hier. Sie werden nicht weniger. Sie stagnieren nicht einmal. Sie wachsen. Sie wachsen stark. Je größer die Bedrückung ist, desto stärker das Wachstum. Trotz der Unterdrückung, trotz der harten Zwangsmaßnahmen, bis an die körperliche Erschöpfung, wächst und gedeiht das Volk weiterhin. In aller Bedrängnis erleben sie Gottes Segen. In aller Bedrängnis erleben sie, dass Gott mit seinem Segen mit ihnen ist, mitten in dieser Knechtschaft. Gott ist da, trotz aller Schwierigkeiten. Gott wirkt hier, auch wenn er nicht mit dem Finger schnipst und alle Umstände sofort ändert. Gott ist gegenwärtig, auch in der Notlage, auch dann, wenn man ihn nicht sieht oder spürt. Gott ist und bleibt da. Ich musste in diesem Zusammenhang an Psalm 73 denken. Asaf, er hat ihn gedichtet und er bekennt am Anfang so ganz ehrlich, wie er sich in einer Notlage gefühlt hat. Und er schreibt dann: Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich, also ich ärgerte mich über die Ruhmredigen, die Angeber, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Also mit anderen Worten, meine verzweifelte Lage hätte fast dazu geführt, dass ich meinen Glauben verloren hätte. Wo war denn Gott in dieser Notlage? Warum hat er mir in alledem nicht geholfen? Und warum geht es dann auch noch denen, die überhaupt nicht an Gott glauben, die überhaupt nicht nach ihm fragen, warum geht es denen dann auch noch so gut, so viel besser als mir? Ich glaube, das sind Fragen, die wir auch kennen. Das sind menschliche Fragen. Das sind Gefühle, das sind Empfindungen, die wir auch schon hatten. Warum tut Gott eigentlich nichts? Warum verändert er die Situation nicht? Warum? Und trotzdem, hier die Situation oder die Erfahrung der Israeliten, die durch schwerste Knechtschaft hindurch mussten, Zwangsarbeit, Misshandlungen und ja, man will es sich eigentlich gar nicht alles so vorstellen, wie das dazu sich vor sich gegangen ist. Die Erfahrung der Israeliten zeigt trotzdem, Gott ist weiterhin da. Er ist weiterhin da, auch wenn von ihm nichts zu sehen ist. Und Gott wird in diesen ersten Versen dieses Kapitels, weiß ich gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, er wird überhaupt nicht erwähnt. Sein Name taucht nicht auf. Und trotzdem, auch wenn er nicht zu sehen ist, wenn nichts von ihm zu merken ist, so ist er doch gerade in diesem Leiden präsenter denn je. Er scheint nichts zu tun und segnet die Israeliten doch gewaltig. Können wir das auch erkennen? Dass Gott mit uns ist? Dass Gott bei uns ist? Können wir das auch sehen, dass Gott trotz schwieriger Umstände, wenn wir verzweifelt oder niedergedrückt sind, dass er trotzdem da ist? Bemerken wir das, wie Gott uns gerade durch Schwierigkeiten auch hindurch trägt, wie er auch durch Schwierigkeiten an uns arbeitet, dass es vielleicht gerade mal diese Zumutungen sind, durch die wir dann Segen auch erfahren. Es ist natürlich nicht schön, wenn uns vielleicht Sorgen plagen, und zwar starke Sorgen, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe finden, vielleicht nicht einschlafen können. Und wir wünschen uns dann, dass Gott eingreift und dass er einfach diese Sorgen wegnimmt, dass einfach weg ist. Und doch kann Gott uns, auch wenn er nichts zu tun scheint, es ändert sich ja gerade nichts, doch kann er gerade uns auch in den Sorgen segnen und uns zum Beispiel echte Abhängigkeit von ihm lehren. Vielleicht kannst du das rückblickend auch so sehen, bei der einen oder anderen Situation. Ja, durch diese schwere Phase, da musste ich durch, aber ich bin gewachsen. Sie war schwer, aber sie diente mir zum Segen. Es gibt nämlich Zeiten solcher Knechtschaft und Bedrängnis, Zeiten, in denen Befreiung aus diesen schwierigen Umständen dringend nötig ist, Zeiten, in denen wir uns ja nichts sehnlicher wünschten, als dass Gott umgehend eingreift. Zeiten, in denen uns Gott ganz fern und abwesend erscheint. Und doch ist Gott da. Gerade in diesen Zeiten. Sein Segen gilt uns auch gerade in diesen Zeiten der Bedrängnis. Und Asaf in Psalm 73, er beschließt den Psalm dann mit folgenden Worten. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Er hat es erkannt. Gott ist da, mitten in der Bedrängnis. Erkennen wir das? Sehen wir das? Bemerken wir das, dass Gott trotz allem uns noch nahe ist? Ein dritter Gedanke, mutiger Gehorsam trotz echter Bedrohung. Mutiger Gehorsam trotz echter Bedrohung. Auch dem Pharao, ihm bleibt ja nicht verborgen, ja, die Folgen hier von Gottes Segen für die Israeliten. Und er bemerkt durchaus, dass sein Plan, die Israeliten durch Zwangsarbeit so niederzudrücken und klein zu halten, dass er nicht funktioniert. Und so überlegt er sich was. Dieser indirekte Plan, dem Volk zu schaden, funktioniert ja nicht. Und so greift er schließlich dann auf einen direkten Plan, direkte Maßnahmen auf ganz furchtbare Maßnahmen zurück. Er geht zu den Hebammen und sagt ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Junge ist, so tötet ihn. Was für eine schreckliche, eine brutale, skrupellose Anweisung hier an dieser Stelle. Auch was für eine Geringschätzung dem Leben gegenüber, dass der Pharao den Mord an tausenden Babys befiehlt. Jedes Mittel ist ihm recht, um seine Macht zu sichern. Es ist abscheulich, es ist widerwärtig, großes Unrecht, zu dem er hier auffordert. Und die Hebammen, deren Beruf es ja nun eigentlich ist, ins Leben hineinzuhelfen. Sie sollen hier zu Gehilfinnen des Todes werden. Aber sie haben eine klare, sie haben eine glasklare Haltung. Vers 17. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Mag der Pharao, so reich und wohlhabend er ist, so stark und mächtig er auch ist, er ist Befehlshaber über eine große Armee, er hat die Macht, jeden ins Gefängnis zu werfen oder hinzurichten, mag er doch anordnen, was er will. Diesen Hebammen ist es gleichgültig. Ihnen ist es gleichgültig, weil es Unrecht ist. Sie folgen seinem Befehl nicht, weil sie eine ganz klare andere Ausrichtung haben. Sie fürchten Gott. Sie fürchten Gott. Sie fürchten diesen Gott, der über das ganze Universum herrscht und noch viel größer ist, als jeder Pharao es war. Sie fürchten diesen Gott, der Könige einsetzt und Könige auch wieder absetzt, der auch den Pharao von Ägypten in seinen Händen hält. Sie fürchten diesen Gott, der seine große Treue seinem Volk gegenüber schon so oft erwiesen hat. Trotz echter Bedrohung entscheiden sie sich hier für den mutigen Gehorsam Gott gegenüber. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So heißt es in Sprüche 1, Vers 7. Gott zu fürchten ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel zu einem gelingenden Leben und auch zu einem Gott ehrenden Leben. Denn wer Gott fürchtet, kann ohne Angst das Richtige tun. Wer Gott fürchtet, ist befreit von den sorgenvollen Gedanken, was mögen wohl die anderen denken von mir. Wer Gott fürchtet, nur wer Gott fürchtet, ist wirklich frei. Wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir? Fürchten wir Gott? Oder sind es nicht doch noch oft andere Dinge, die wir fürchten? Was denken die Leute, wenn ich jetzt dieses oder jenes tue oder vielleicht sage? Werde ich möglicherweise eine Freundschaft verlieren? Bekomme ich diesen Auftrag? Oder verhindere ich vielleicht meine Beförderung, wenn ich jetzt nicht mitmache? Wird mein großer Traum zerplatzen, wenn ich es nicht so handhabe, wie es alle anderen tun? Eigentlich sind diese Bedrohungen und Konsequenzen, denen wir meistens so ausgesetzt sind, sie sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, viel, viel geringer und kleiner, als das damals bei den Hebammen war. Bei uns geht es doch meistens um Anerkennung und Ansehen, vielleicht auch um finanzielle und berufliche Nachteile oder vergleichbare Dinge. Und doch, wenn wir ehrlich sind, fällt uns in der Stunde der Versuchung es manchmal so schwer, trotz solcher möglichen Nachteile eben den klaren Kurs beizubehalten. Machen wir uns hier nichts vor, das ist nicht so einfach. Aber machen wir uns auch nichts vor, an anderer Stelle, in anderer Hinsicht, denn wenn wir es in den kleinen Dingen nicht schaffen, Gott zu fürchten, gehorsam zu bleiben, treu seinem Kurs zu folgen, dann, wenn es vielleicht nur darum geht, mal die Wahrheit zu sagen in einer unangenehmen Situation, dann werden wir es auch nicht schaffen, standhaft zu bleiben, wenn jemand von uns fordert, die Kinder zu töten. Es fängt nämlich im Kleinen an. Fürchten wir Gott? Die Gottesfurcht macht frei, das Richtige, das Gott Wohlgefällige zu tun. Die Gottesfurcht, die schenkt uns den Mut, gehorsam zu handeln, trotz Bedrohungen und möglicher Nachteile. Auch Jesus sagt das ja. Er ruft uns auch auf dazu. Matthäus 10. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Er meint also Menschen, auch vielleicht mächtige Menschen, wie der Pharao einer war. Einflussreiche Menschen. Und dann geht es weiter. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Fürchtet euch vor Gott. Das hat ewige Konsequenzen. Durch ihren mutigen Gehorsam, die Hebammen Sie bleiben ja auch dabei, als der Pharao sie zur Rede stellt. Was ist denn da los? Und dann kommen sie mit so einer Ausrede. Aber sie bleiben jedenfalls klar an dieser Stelle. Sie machen durch diese klare Haltung auch eins ganz deutlich. Nicht der Pharao ist es, dem sie dienen. So prächtig und herrlich er sicherlich gewesen ist. Nicht er ist unser Herr. Nicht er hat das Recht, unseren Gehorsam zu verlangen. Nicht ihm dienen wir, sondern Gott ist unser Herr. Ihm schulden wir Gehorsam. Ihm dienen wir. Er ist der wahre König. Er ist der Herrscher, dem wir uns unterstellen. Ihm wollen wir folgen. Wenn du dich nicht dem Gruppendruck beugst bei einer Situation, sondern klar sagst, da mache ich nicht mit, dann kannst du deutlich machen dadurch, dass es Gott der Herr ist, dem du dienst. Oder wenn du klare Grenzen hast, die du persönlich nicht überschreitest, klare Grenzen für dich selbst, selbst wenn alles nur im Verborgenen vielleicht stattfinden würde, dann machst du deutlich vor der unsichtbaren Welt, es ist Gott der Herr, dem ich diene. Er ist mein Boss. Wenn du mit deiner Familie andere Prioritäten setzt als vielleicht andere Familien, uns ist anderes wichtig als nur Konsum und Freizeit, dann machst du klar, es ist Gott der Herr, dem wir dienen wollen. Diese mutigen und gottesfürchtigen Hebammen, sie erlebten Gottes Segen. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Ja, Gott zu dienen, ihm zu folgen, das lohnt sich. Gott segnet das. Mutiger Gehorsam, trotz Nachteilen oder Bedrohung, das segnet Gott. Gott sieht das auch. Auch heute, er segnet das. Ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, seine Spur weiter zu verfolgen, das wird dir unterm Strich niemals zum Schlechten dienen. Darum fürchten wir Gott, lassen wir uns befreien zu mutigem Gehorsam, dass wir ohne Angst das Richtige, das Gott Wohlgefällige tun können. Schauen wir ganz zum Schluss auf den letzten Vers nochmal. Der gibt einen Ausblick gewissermaßen auf das, was folgen wird. Vers 22, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Der furchtbare Pharao ersetzt also hier am Schluss noch einen obendrauf. Und er ruft sein Volk, alle Ägypter jetzt, wirklich zum offenen Genozid an den Israeliten auf. Jeder, der ein israelitisches Baby sieht, nimm es und wirf es in den Nil. Ganz fürchterlich. Also die Situation der Israeliten, wenn man sich das so vorstellt, das so ausmalt, sie wird immer schlimmer, sie wird wirklich unerträglich. Und Befreiung aus den Fängen dieses Pharaos wird dringend, dringend benötigt. Ja, Gottes Treue, sie zeigt sich sehr stark in diesem Kapitel daran, dass eben das Volk oder die Familie zum Volk wird. Ja, Gottes Segen erleben sie mitten in dieser Knechtschaft, wie sie sich mehren und ausbreiten trotz der Unterdrückung. Und ja, Gott wünscht sich auch mutigen Gehorsam, auch wenn wir unter Druck geraten oder Bedrohungen erleben. Und doch, hier im letzten Vers, da wird, glaube ich, spürbar, dass es so nicht weitergehen kann. Befreiung wird dringend benötigt. Wie gut, dass Israel einen Gott hat und dass auch wir einen Gott haben, der treu und mächtig ist. Dass wir einen Gott haben, der in seiner Liebe alle Hebel in Bewegung setzt, um die Seinen zu befreien und zu retten. Damals und heute. Amen.